Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Philipp May. Schönen guten Abend. Vorbei die Zeiten, in denen wir beim Blick auf die SARS-CoV-2-Infektionszahlen mitleidig in Richtung USA geschaut haben. Europa ist wieder Corona-Hotspot Nummer 1. Nirgendwo sonst steigen die Zahlen derzeit so rasant an. Deutschland mit eingeschlossen. Das RKI meldet erstmals seit April über 5000 Neuinfektionen am Tag. Eindringlich die Appelle, wie zum Beispiel der von Gesundheitsminister Jens Spahn heute Mittag.
Uns allen bereiten die steigenden Zahlen Sorgen und das zu Recht. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass wir dem Virus nicht machtlos gegenüberstehen. Wir alle können etwas tun, wir alle können einen echten Unterschied machen. Und ja, es geht auch um Verzicht und Freiheit, um Freiheit und Verzicht. Das ist ein wenig wie beim Sparen, heute auf etwas verzichten, um morgen mehr zu haben.
Doch reichen diese Appelle noch oder müssen wieder mehr Restriktionen und Verbote her? Einheitliche Verbote? Darüber ringt Angela Merkel gerade mit den Länderchefs im Kanzleramt und darüber sprechen wir gleich. Außerdem werfen wir einen Blick in unsere Nachbarländer, wo die Situation teilweise noch dramatischer ist. Und der Vergiftungsfall von Kreml-Kritiker Alexei Nawalny beschäftigt uns, denn die EU hat jetzt weitere Sanktionen gegen Russland auf den Weg gebracht. Und im Hintergrund um 18.40 Uhr wirft die US-Wahl in 3 Wochen ihre Schatten voraus. Wir schauen auf den Rust Belt, dort wo Donald Trump überraschend die Wahl gewonnen hat. Was ist aus seinem Wahlversprechen vor 4 Jahren später geworden? Jetzt aber erst einmal nach Berlin, mitten ins Risikogebiet, wo sich die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten trifft, um über strengere und vor allem einheitliche Corona-Regeln zu beraten. Gudula Geuter ist uns zugeschaltet. Frau Geuter, die Wunschliste der Bundesregierung, die ist ja schon vorab durchgesickert. Welche Maßnahmen schweben der Kanzlerin denn vor?
Auf jeden Fall schweben ihr und dem Kanzleramt offenbar Verschärfungen vor. Es gibt eine Beschlussvorlage aus dem Kanzleramt. Das ist das, worauf Sie ansprechen. Die sieht eine ganze Reihe von Verschärfungen vor. Schon ab 35 Neuinfizierten auf 100.000 Einwohner in der Woche statt ja bisher überwiegend 50. Da ist die Rede von einer Maskenpflicht, einer ausgeweiteten Maskenpflicht. Es geht dabei unter anderem um stark frequentierte Orte. Auch eine Sperrstunde für die Gastronomie ist da aufgeführt, wobei in dieser Beschlussvorlage noch offen bleibt, wann diese Sperrstunde beginnen soll. Das Gleiche, das heißt also Zahlen fehlen noch, gilt für die Beschränkung von Teilnehmerzahlen bei privaten und öffentlichen Veranstaltungen. Von Reisen soll abgeraten werden. Nach den Medienberichten geht es da aber um einen Appell. Regierungssprecher Steffen Seibert hat kurz vor der Sitzung noch mal den Ton gesetzt.
Wenn Sie auf die Ballungsräume schauen, wir sind ja selber hier in Berlin in einem, dann ist stellenweise die Entwicklung der Zahlen schon über den Punkt hinausgegangen, an dem die Gesundheitsämter die zentrale Aufgabe der Kontaktnachverfolgung noch erfüllen können. Und wo das so weit ist, da schießen die Infektionszahlen auch weiter in die Höhe, und zwar unkontrolliert.
Also müssten die Zahlen wieder runtergehen. Das heißt also nicht nur Vereinheitlichung, sondern auch Verschärfung.
Also, ich habe es mir jetzt schnell aufgeschrieben, 35 Neuinfektionen statt 50, dann Risikogebiet, Maskenpflicht ausweiten, Sperrstunde, Teilnehmerzahlen reduzieren, Appelle zu weniger Reisen. Was fehlt, ist das Wort Beherbergungsverbot. Das haben Sie jetzt nicht genannt.
Nein, das habe ich nicht genannt und das soll auch nicht vorkommen in dieser Beschlussvorlage. Das ist natürlich der dickste Brocken. In der Sache sind sich die Länderchefs uneinig und vielleicht ebenso wichtig, mehrere haben sich im Vorfeld klar festgelegt. Das gilt unter anderem für Manuela Schwesig. Mecklenburg-Vorpommern hat ja ganz besonders strenge Regeln, neben Testpflicht auch Quarantäne und nochmaligen Test. Das hat Schwesig im Vorfeld verteidigt. Andere haben sich scharf gegen die Beherbergungsverbote gewandt, unter anderem in unserem Programm Heike Werner, Gesundheitsministerin in Thüringen, die von einer Stigmatisierung der Reisenden gesprochen hat. Vor dem Hintergrund ist auch denkbar, dass man auf eine Einigung hier verzichten will. Das wäre natürlich ein merkwürdiges Zeichen, weil das eine besonders umstrittene Maßnahme ist, die auch viele Reisende und nicht nur die Reiseindustrie bewegt. Das ist also denkbar. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich heute dazu geäußert, hat gesagt:
Wir leben davon, dass es Akzeptanz gibt. Und Akzeptanz entsteht aus Nachvollziehbarkeit und einer gewissen inneren Logik in den Maßnahmen. Und ich wünsche mir sehr, dass wir das zusammen heute schaffen, das auch nachvollziehbar zu gestalten.
Das war also bezogen direkt auf dieses Beherbergungsverbot und das war als Kritik zu verstehen, weil er auch betont hat, dass Inlandsreisen derzeit nicht den Ausschlag geben im Infektionsgeschehen, aber es sind eben die Länder, die entscheiden. Armin Laschet, Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, hat heute Morgen in der ARD gesagt, dass er sich auch vorstellen kann, dass eben ein Land wie Mecklenburg-Vorpommern ausschert. Wichtig sei aber, dass zumindest die Flächenländer, die selbst Risikogebiete haben, das sind ja die meisten, dass die sich einigen müssten. Ob das gelingt, ist derzeit offen.
Es wird immer noch getagt. Alle warten auf die Pressekonferenz der Kanzlerin mit den Länderchefs. Wo verhaken sich denn die Beteiligten? Nur beim Beherbergungsverbot oder auch darüber hinaus?
Nein, es scheint so, als würde der Druck eben wirken, sich auf möglichst viel zu verständigen. Vor allem, wenn man das nicht schafft beim Beherbergungsverbot. Kanzleramtsminister Helge Braun hat das Treffen ja schon im Vorfeld historisch genannt. Dann ist es seit Monaten ja auch das erste Treffen in dieser Runde, das physisch gemeinsam vor Ort stattfindet. Das heißt, es sollte etwas herauskommen und da geht man wohl die ganzen vielen Punkte durch in dem Versuch, sich zu einigen. Das ist an mehreren Stellen offenbar streitig und eine wesentliche Neuerung ist ja auch die Veränderung der Zahl von 50 auf 35, zumindest für einen Teil der Maßnahmen und auch das dürfte für Zündstoff sorgen.
Vielen Dank, Gudula Geuter. Und sollte es wieder erwarten in dieser Sendung noch Neuigkeiten geben vom Krisentreffen im Kanzleramt, dann hören wir uns noch einmal wieder. Jetzt schauen wir aber erst einmal auf die wirtschaftlichen Verwüstungen, die der Kampf gegen das Virus in Deutschland hinterlassen hat. Die führenden Wirtschaftsinstitute haben ihr Herbstgutachten vorgelegt und das fällt eher düster aus. Unterdessen plant Wirtschaftsminister Peter Altmaier neue Hilfen für Firmen und Soloselbstständige. Theo Gers.
Die steigenden Infektionszahlen und damit der mögliche Verlauf der Corona-Pandemie bleiben das größte Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung. Um 5,4% dürfte die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr schrumpfen. Das ist 3 Monate vor Jahresende nahezu gesichert. Die Erholung um 4,7% im nächsten Jahr, die sich im übernächsten mit plus 2,7% fortsetzen soll, steht dagegen schon auf wackeligeren Füßen. Denn die Pandemie oder eine dadurch immer noch drohende Pleitewelle sind nicht das einzige Risiko, so Stefan Kotz vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel.
Ferner schwelen nach wie vor Handelskonflikte, insbesondere zwischen den USA und China, transatlantisch und auch zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich.
Wobei sich die Folgen des Brexit vielleicht noch in dieser Woche etwas begrenzen lassen. Es ist das Thema ab morgen auf dem EU-Gipfel. Gebremst wird die Erholung hierzulande zudem von Branchen, die auf soziale Kontakte angewiesen sind. Gaststätten, Hotels, der Tourismus, Messeveranstalter oder die Luftfahrt, sie alle bleiben zurück. Auch deshalb plant Wirtschaftsminister Peter Altmaier bestehende Hilfen für Unternehmen, um ein halbes Jahr bis Ende Juni 2021 zu verlängern. Altmaier will auch den Empfängerkreis verbreitern. Dafür gibt es von Stefan Kotz auch im Namen der anderen Wirtschaftsforschungsinstitute ein unüberhörbares Lob.
Das geht schon in die richtige Richtung, aber man müsste es dann an anderen Kennzahlen festmachen als nur etwa an Umsatzrückgängen.
Tatsächlich sind von den 25 Milliarden Euro, die an Wirtschaftshilfen seit dem Frühjahr bereitgestellt wurden, erst 1,1 Milliarden abgeflossen. Altmaier will nun nicht nur die Abschreibungsmöglichkeiten verbessern. Er denkt auch an Tilgungszuschüsse oder daran, auch den Unternehmerlohn vom Staat übergangsweise mitzufinanzieren. Dies würde Hunderttausenden Kleinstunternehmern, Soloselbstständigen und Kulturschaffenden helfen. Ihnen haben die bislang gewährten Kostenzuschüsse wenig gebracht, weil sie keine Kostenausfälle hatten. Dafür aber über Monate hinweg Verdienstausfälle, die wiederum nicht abgedeckt waren. Ein Unternehmerlohn würde dies ändern. Begrüßt werden diese Ideen vom CDU-Wirtschaftsflügel bis zur Linkspartei. Das einhellige Urteil: überfällig. Solche gezielten Hilfen sind auch ganz im Sinne der Wirtschaftsforscher. Denn an dem Wumms, sprich den geballten Milliardenhilfen der Regierung, kritisieren sie vor allem die bis zum Jahresende befristete Mehrwertsteuersenkung. Sie sei genau das Gegenteil von zielgerichtet, kritisiert Uwe Holtemüller vom IWH Halle. Sein Gegenvorschlag:
Maßnahmen, die zielgerichtet daran ansetzen, dass auch während der Pandemie die Beschulung der Kinder in den Schulen sichergestellt ist. Das ist ja auch teuer, da müssen ja auch Geld in die Hand genommen werden. Das wären Dinge, die sehr viel wirksamer wären.
Die Forscher fürchten schlicht, dass die Mehrwertsteuersenkung verpuffen könnte. Denn nicht nur Unternehmen halten sich zurück, sondern auch die Verbraucher. Sie dürften aus Vorsicht allein in diesem und im kommenden Jahr 150 Milliarden Euro auf die hohe Kante legen. Stefan Kurz.
Sollten die privaten Haushalte verstärkt auf diese Kaufkraft zurückgreifen, würden hiervon zusätzliche Konjunkturimpulse ausgehen und der private Verbrauch könnte rascher zu seinem Vorkrisenniveau aufschließen.
Der Bericht von Theo Gers aus Berlin. Wir schauen nach Frankreich. Auch Präsident Emmanuel Macron hatte vor allem die schwächelnde Wirtschaft im Blick, weswegen er nach einem anfänglich harten Lockdown die Einschränkungen über die letzten Monate sehr gering hielt. Doch jetzt zeichnet sich ab, dass dieser Weg womöglich in eine Sackgasse geführt hat. Noch einmal um ein Vielfaches höher als in Deutschland sind die täglichen Corona-Zahlen. Und Macron ist auf der Suche nach dem Ausweg, berichtet Marcel Wagner.
Professor Jean-François Timsit kann der Pandemie quasi den Puls fühlen. Als Leiter der Intensivstation im Pariser Hôpital Bichat füllen oder leeren sich seit Monaten bei ihm die Betten, je nach Stand der Corona-Fallzahlen. Für die aktuelle Lage findet er am Telefon deutliche Worte. Die Situation ist dramatisch. Es ist offensichtlich, dass wir wieder auf einen starken Anstieg der Patientenzahlen zusteuern. 16 seiner 20 Intensivbetten seien bereits jetzt von Covid-Patienten belegt, erzählt der Lungenspezialist. Angesichts der Zahlen von fast 27.000 neuen Fällen in Frankreich allein am vergangenen Freitag und der daraus zeitversetzt resultierenden schweren Verläufe seien die Prognosen düster. Wir können quasi mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Intensivstationen insgesamt in gut 10 Tagen zu rund 60% belegt sein werden. Ich wüsste nicht, wie wir das verhindern sollten. Dabei gehört Jean-François Timsit längst nicht zu denen, die schwarzmalen. Die Therapien hätten sich seit dem Frühjahr deutlich verbessert, die Liegezeiten der Patienten auf der Intensivstation verkürzt, lobt der Professor. Allerdings hätten sich auch andere Dinge geändert. Zum einen würden Patienten mit anderen Krankheiten als Covid, anders als im Frühjahr, die Krankenhäuser nicht mehr meiden, dadurch steige die Belastung. Zum anderen sei die Anerkennung für die Leistungen der Mitarbeiterinnen des Gesundheitssystems offenbar aufgebraucht. Wir haben den Eindruck, dass die Leute auf der Straße mittlerweile eher sagen, die sollen uns endlich mit ihren Problemen im Gesundheitssystem in Ruhe lassen, wir wollen einfach leben. Dass einige Gewerkschaften den Gesundheitssektor am Donnerstag zu Protesten und Streiks aufgerufen haben, kann der Arzt nachvollziehen. Die Stimmung in den Krankenhäusern sei schlecht, die Leute ausgelaugt, die Versprechungen der Politik nach der ersten Corona-Welle bis jetzt fast nur Lippenbekenntnisse. All diese Probleme sitzen Präsident Emmanuel Macron im Nacken, wenn er sich heute Abend zur besten Sendezeit im Fernsehinterview an die Nation wendet. Die rätselt seit Tagen, was der Präsident dort verkünden wird. Wird er seine Landsleute wieder nur zu mehr Disziplin ermahnen? Professor Timsit glaubt nicht, dass das noch reicht. Die Leute respektieren die Regeln oft eher schlecht. Zum einen, weil sie die Folgen nicht gut genug kennen. Zum anderen aber auch, weil viele glauben, sie würden über dem Gesetz stehen und sagen, ist doch nicht so schlimm, wenn ich nicht immer alle Regeln einhalte. Denkbar ist daher auch, dass Macron seine alles eher laufen lassen Haltung wieder ändert und zu einer strikteren Gangart zurückkehrt. Im Gespräch ist etwa eine nächtliche Ausgangssperre für die besonders betroffenen Großstädte. Schließlich hat allein Paris aktuell eine Inzidenzrate von weit über 400 pro 100.000 Einwohner. Für Jean-François Timsit, den Lungenfacharzt, wäre das ein durchaus geeigneter Ansatz. Eine solche Ausgangssperre könnte in der Tat angekündigt werden, denn wirtschaftlich ist sie einigermaßen günstig zu haben. Und auch ich bin mir durchaus bewusst, dass wir statt an Covid irgendwann an Hunger oder Trostlosigkeit sterben, wenn das Land wieder komplett stillsteht. Man muss also irgendwie ein Gleichgewicht finden.
Die Lage ist dramatisch. Frankreich ringt mit Corona. Der Lagebericht von Marcel Wagner. Es ist wieder die Zeit, in der wir praktisch ganze Sendungen füllen könnten, nur mit Beiträgen aus unseren Nachbarländern und der sich zuspitzenden Corona-Situation. Italien hat wieder schärfere Regeln erlassen und Tschechien sowie die Niederlande mussten sogar einen Teil-Lockdown verhängen. Und auch Großbritannien bekommt die Lage nicht in den Griff. Premierminister Boris Johnson gerät wegen seines schlechten Krisenmanagements immer mehr unter Druck. In den Umfragen ist die oppositionelle Labour-Partei schon an Johnsons Tories vorbeigezogen. Und der neue Labour-Chef Keir Starmer macht dem Regierungschef im Unterhaus ordentlich Dampf, berichtet aus London Christine Heuer.
Es sollte ein Befreiungsschlag werden für Boris Johnson. Stattdessen ist der britische Premierminister kurz nach Einführung seiner neuen Corona-Ampel noch stärker in der Defensive als vorher. Denn was er da vorgelegt hat, gestaffelte Maßnahmen für Regionen mit mittlerem, hohem und sehr hohem Risiko, das reicht den Corona-Beratern der Regierung nicht aus. Auf diesen Zug ist, nach längerem Zögern, nun auch die Opposition aufgesprungen. Gestern hat Labour-Chef Keir Starmer gefordert, was er Circuit Breaker nennt. Er will also den Sicherungsschalter umlegen, das ganze Land für 2 bis 3 Wochen in einen neuen Lockdown schicken, um die neue Welle zu brechen. Was, fragt der Labour den Tory-Chef im Parlament, ist, wenn die Ampel nicht ausreicht? Wie wolle Johnson denn dann die R-Zahl unter 1 drücken?
So can the Prime Minister tell us, what is his alternative plan to get R below 1? R below 1.
Sein Plan, konterte Boris Johnson, sei es, das Elend eines zweiten nationalen Lockdowns zu verhindern, indem man regional angemessen auf die Pandemie reagiere.
To avoid the misery of another national lockdown into which he wants to go headlong by delivering a regional solution.
Dumm nur für den Premierminister, dass SAGE, das Wissenschaftlergremium, das ihn zu Corona berät, den regionalen Ansatz für zu schwach hält. Stufe Rot, der Corona-Ampel mit der Schließung von Pubs und Fitnesscentern und der Auflage, dass Haushalte sich nicht treffen dürfen, nennen die Experten öffentlich nicht das Ende, sondern allenfalls den Anfang aller Maßnahmen, das absolute Minimum, um die Welle zu brechen. Und dann sickerte auch noch durch, dass sie bereits am 21. September der Regierung zu einem kurzen nationalen Lockdown geraten hatten, um einer zweiten Welle erst gar keine Chance zu geben. Doch Downing Street entschied sich dagegen, um Betrieben und Arbeitnehmern nicht noch mehr zuzumuten. Gegen die Bedenkenträger, die es auch am Kabinettstisch gibt, setzten sich am Ende die Hardliner durch, allen voran Wirtschaftsminister Rishi Sunak. Das Ergebnis war dann die Corona-Ampel, die Boris Johnson nun zu verteidigen hat. Er tut dies natürlich auch, indem er angreift. Labour-Chef Starmer ätzte Johnson heute im Parlament, habe das Ampelsystem noch vorgestern unterstützt. Sein Werben für einen zweiten Lockdown komme etwas plötzlich. Und dann, ans Publikum gesprochen, zu Hause an den Bildschirmen.
He wants to close Pubs. He wants to close bars. He wants to close businesses.
Er will die Pubs schließen, die Bars, die Betriebe, einfach alles. Und das auch in Gegenden mit wenigen Fällen. Das ist sein Plan.
In areas across the country where the incidence is low. That's what he wants to do.
Es ist aber keineswegs ausgeschlossen, dass Downing Street sich diesem Plan auch noch anschließen wird. In Westminster wird spekuliert, dass die Corona-Ampel für eine Anstandszeit ausprobiert wird und dann, wenn sie nichts bringt, doch wieder ein nationaler Lockdown verhängt wird. Ende des Monats könnte es soweit sein. Johnsons Kritiker halten das für reine Zeitverschwendung und rechnen vor, dass seine Strategie zigtausende Menschenleben kosten könnte.
Kleiner Nachtrag, der Brexit, hat mir Christine Heuer heute erzählt, spielt übrigens gerade in den britischen Debatten so gut wie gar keine Rolle. Und das, obwohl bis zum 31. Dezember ja eigentlich so etwas wie ein Freihandelsvertrag stehen muss, soll es nicht doch noch zu einem No-Deal-Szenario kommen. Am Abend wollen Boris Johnson und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen über das weitere Vorgehen telefonieren. Mehr dazu hören Sie dann in unserer Sendung. Das war der Tag um 23.10 Uhr. Aber bei der EU, da bleiben wir jetzt, denn die Europäische Union will Konsequenzen ziehen aus der Nowitschok-Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny. Am Montag hatten sich die Außenminister bereits grundsätzlich auf Sanktionen gegen Russland verständigt. Jetzt hat die EU ihre Sanktionspläne konkretisiert. Unsere Korrespondentin Bettina Klein ist mir in Brüssel jetzt zugeschaltet. Frau Klein, Sie haben mir gerade am Telefon gesagt, es könnte jetzt alles sehr schnell gehen. Wo steht das Sanktionsverfahren also jetzt?
In der Tat, das ging jetzt wirklich mal sehr schnell. Der Beschluss ist, wie berichtet und wie Sie es auch gerade gesagt haben, vorgestern gefallen, am Montag beim Treffen der Außenminister in Luxemburg. Und es war dann klar, dass die zuständigen Arbeitsgruppen, hier vor allen Dingen des Rates, diese Liste mit personenbezogenen Sanktionen anfertigen. Das muss dann geprüft, das muss gerichtsfest sein. Es geht um Einreiseverbote und um das Einfrieren von Konten und Vermögen in erster Linie. So, die Botschafter der 27 EU-Staaten haben heute diese Liste bestätigt und sie wird gerade per Umlaufverfahren von den Hauptstädten offiziell gemacht. So läuft das. Und wenn das heute durchgeht, dann könnte sie morgen veröffentlicht werden und wird dann auch in dem Moment in Kraft treten.
Mhm. Interessant ist ja jetzt der Blick darauf, wer oder was da genau sanktioniert wird. Offenbar sollen mehrere Einzelpersonen und eine staatliche russische Stelle mit Sanktionen belegt werden. Was ist über sie bekannt?
Genau, auf dieser Liste stehen 6 Personen und eine Organisation. Und das ist eben noch nicht bestätigt, weil es noch nicht offiziell ist. Ich habe es gerade beschrieben. Und weil verhindert werden soll, dass eben diejenigen, um die es geht, den Sanktionen möglicherweise zuvorkommen und etwa ihre Vermögenswerte noch schnell in Sicherheit bringen. Es sind Medienberichte, insbesondere die New York Times, die Details nennt. Und danach handelt es sich bei der Organisation, um damit zu beginnen, um das staatliche russische Forschungsinstitut für Chemie und Technologie, aus dem der Nervenkampfstoff stammen soll, mit dem Nawalny vergiftet wurde. Und bei den Personen, wie gesagt, noch nicht bestätigt, da geht es eben den Berichten zufolge um, das muss man wirklich sagen, hohe russische Regierungsmitarbeiter, darunter immerhin der Chef des Inlandsgeheimdienstes, dann der erste Vizechef der russischen Präsidialverwaltung, also nahe an Putin dran, und 2 stellvertretende Verteidigungsminister. Deutschland und Frankreich hatten das schon vorbereitet und sie haben, so schreibt es die New York Times, in immerhin einem 500 Seiten starken Bericht schon Beweise aufgelistet. Also da war schon eine Menge Vorarbeit geleistet worden, vielleicht auch ein Grund, weshalb das jetzt schnell ging. Mhm.
Gibt es schon eine Reaktion aus Moskau?
Ja, was man lesen kann aus Moskau, heißt es, das werde jetzt nicht ohne Konsequenzen bleiben. Die EU habe kein Interesse mehr an einem Dialog. Also das klingt eher konfrontativ, wie das ja die letzten Wochen auch schon der Fall war, als man wirklich alles geleugnet hat und behauptet hat, der Anschlag hat in Deutschland stattgefunden. Wie gesagt, die Europäische Union und auch die Organisation zum Verbot chemischer Waffen haben die mangelnde Kooperationsbereitschaft Russlands beklagt, dass es keinerlei Anstrengungen gab, von sich aus das aufzuklären. Und das hat das alles jetzt sozusagen in Gang gebracht und möglicherweise werden eben tatsächlich dann morgen diese Sanktionen in Kraft treten. Und Freude, ich habe es geschildert, hat das in Moskau natürlich nicht ausgelöst.
Live aus Brüssel, Bettina Klein, vielen Dank. Zurück nach Deutschland. Nicht nur die Ministerpräsidenten tagen heute, auch die Verkehrsminister von Bund und Ländern. Geplant war auch hier ursprünglich eine Präsenzveranstaltung, aber wegen der aktuellen Corona-Entwicklung findet die Konferenz jetzt doch digital statt. Was den Einigungsdruck im Hinblick auf eine Änderung der Straßenverkehrsordnung und des dazugehörigen Bußgeldkatalogs nicht eben erhöhen dürfte. Zweites Thema der auf 2 Tage angesetzten Konferenz ist die Situation im öffentlichen Personennahverkehr, der erhebliche finanzielle Unterstützung benötigt. Vom Auftakt der Beratungen berichtet aus Saarbrücken Tonja Koch.
Ein Bündnis von Umweltschützern unterschiedlicher Prägung hatte sich heute Nachmittag vor dem Amtssitz der saarländischen Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger, der Vorsitzenden der Verkehrsministerkonferenz, postiert. Sie fordern mehr Geld für den öffentlichen Personennahverkehr und erwarten, dass die Verkehrsminister der Länder ihr Augenmerk weg vom Automobil hin auf Züge, Busse und Bahnen lenken, sagt Moritz Tapp, der Vertreter der Jugendorganisation des BUND.
Wir sehen eben die Zukunft nicht vor dem Lenkrad oder hinter dem Lenkrad, sondern ganz deutlich auf der Schiene oder in Bussen.
Investitionen müssten umgeschichtet werden und der Bund sei gefordert, mehr Verantwortung für ein breites, flächendeckendes Nahverkehrsangebot zu übernehmen, forderte die Vertreterin von Fridays for Future, Lara Wörner.
Die Finanzierung des ÖPNVs darf keine kommunale Aufgabe bleiben, sondern die Bundesregierung muss hier Verantwortung übernehmen.
Das öffentliche Verkehrsangebot hat stark gelitten unter den Auswirkungen der Gesundheitskrise. Die Fahrgäste bleiben fern und die Verkehrsbetriebe schreiben tiefrote Zahlen. Der Bund unterstützt die Betriebe des ÖPNV deshalb mit 2,5 Milliarden Euro. Darüber, wie diese Mittel verteilt werden, soll heute und morgen verhandelt werden. Allerdings ist der Verteilungsschlüssel nicht das größte Problem, Anke Rehlinger.
Aber wir werden auch darüber zu sprechen haben, dass wir davon ausgehen müssen, dass die Krise und auch die zurückgegangenen Nutzerzahlen nicht im Jahr 2021 vollkommen vorbei sein werden, sondern dass wir auch mit Einnahmeverlusten möglicherweise im nächsten Jahr zu rechnen haben.
Im Hinblick auf die Unterstützung für den ÖPNV ziehen die Länder an einem Strang. Bei der Änderung der Straßenverkehrsordnung und der Anpassung des Bußgeldkataloges ist das hingegen nicht der Fall. Um schwächere Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Radfahrer besser zu schützen, sollen Autofahrer, die gegen die Regeln verstoßen, härter bestraft werden. Das ist Konsens, aber Bund und Länder können sich nicht auf das richtige Maß verständigen. Und auch auf dem aktuellen Verkehrsministertreffen dürfte wohl kaum mit einer Lösung zu rechnen sein.
Der nächste Bundesrat wird Anfang November sein. Da sollten wir versuchen, doch auch das letzte Kapitel dieses etwas leidigen Buches zu schreiben und dafür zu sorgen, dass aus der Straßenverkehrsunordnung, die sie mittlerweile geworden ist, vor allem wieder eine Straßenverkehrsordnung wird.
Der Unmut über die unbefriedigende Situation und die damit verbundene rechtliche Unsicherheit aber wächst, nicht nur bei der aktuellen Vorsitzenden der Verkehrsministerkonferenz.
Auftakt der Verkehrsministerkonferenz, Tonja Koch war das. Wieder gibt es einen weiteren Fall von Rechtsextremismus in den Reihen der Polizei und wieder in Berlin. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Polizeischüler, die in Chats unter anderem den Holocaust verharmlost haben sollen. Einzelheiten aus dem Deutschlandfunk-Landesstudio von Claudia van Laak.
Es ist eine Chatgruppe von Studierenden der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht. Sie alle sind Polizeianwärter des gehobenen Dienstes. Eine Chatgruppe, in der normalerweise Informationen über das Studium ausgetauscht werden. Aber 7 der 26 Mitglieder teilten auch Hetze gegen Asylbewerber, Holocaust, verharmlosende Witze und Bilder sowie, so teilt es die Berliner Generalstaatsanwaltschaft mit, tierpornografische Schriften. Nun wird wegen Volksverhetzung sowie Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Die Handys der 7 Beschuldigten wurden beschlagnahmt. Die Taten kamen ans Licht, weil eine Person, vermutlich ebenfalls Mitglied dieser Chatgruppe, sie anzeigte. Dies ist bereits der 2. bekannt gewordene Fall innerhalb der Berliner Polizei. Erst vor 2 Wochen hatte das ARD-Magazin Monitor eine rechtsextremistische und homophobe Chatgruppe aufgedeckt. Sowohl Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik als auch SPD-Innensenator Andreas Geisel bedankten sich für die Hinweise aus den eigenen Reihen. Sie stellten unter Beweis, so die Polizeipräsidentin, dass der geleistete Eid nicht nur ein Lippenbekenntnis sei, sondern mit großem Engagement und Herz erfüllt werde. Innensenator Geisel sprach von, Zitat, deutlich gewachsenen Abwehrkräften der Polizei bezüglich dieses Themas. Um den Chorgeist innerhalb der Polizei aufzubrechen, will das Berliner Abgeordnetenhaus in einer der nächsten Sitzungen eine Beschwerdestelle beschließen. Der oder die unabhängige Polizeibeauftragte wird dann in Zukunft Hinweisen aus der Bevölkerung, aber auch aus den Reihen der Polizei nachgehen.
Eigentlich wollte Deutschlands Außenminister Heiko Maas auf seiner Mittelmeerreise nach Zypern und Griechenland auch in die Türkei reisen, um zu vermitteln im Gasstreit. Doch nachdem die Türkei erneut ein Forschungsschiff in die umstrittenen Gewässer im östlichen Mittelmeer geschickt hatte, verzichtete Maas auf den Besuch und kritisierte die Türkei stattdessen mit deutlichen Worten. Heute rechtfertigte sich die türkische Regierung, sie habe sich provoziert gefühlt. Einzelheiten von Karin Sens.
Die Orochase ist auf Position und hat mit den Tests begonnen, teilt der türkische Energieminister Dönmez mit. Wo genau diese Position ist, ist nicht bekannt. Seit gestern Morgen wird das Forschungsschiff vom Marineportal Marine Traffic nicht mehr geortet. Die Türkei selbst hatte mitgeteilt, es werde bis 22. Oktober in Gewässern 15 Kilometer weg von der türkischen Küste und mehr als 400 Kilometer vom griechischen Festland entfernt unterwegs sein. Zuletzt hatte das Marineportal die Orochase südwestlich von Antalya geortet. Das türkische Außenministerium rechtfertigte den Einsatz. Auf Twitter listet es unter anderem diverse griechische Manöver an Land, zu Wasser und in der Luft auf. Diese würden teils gegen internationale Vereinbarungen verstoßen, wonach auf griechischen Inseln kein Militär stationiert sein dürfe. Griechenland provoziere dadurch Spannungen, heißt es. Unterdessen kündigte Präsident Erdogan an, dass das türkische Bohrschiff Yavuz nach einer Wartung wieder aufbrechen werde. Es war zuletzt in Gewässern unterwegs, die auch von Zypern beansprucht werden. Der deutsche Außenminister Maas sollte eigentlich heute im Rahmen einer Vermittlungsmission nach Ankara kommen. Das hatte er allerdings aufgrund des Einsatzes der Orochase abgesagt.
Karin Sens aus Istanbul. Und wir kommen jetzt doch noch einmal zurück nach Berlin, denn Bund und Länder haben bei ihrem Corona-Treffen im Kanzleramt offenbar Beschlüsse gefasst. Zumindest ploppen die ersten Eilmeldungen auf meinem Bildschirm auf. Also noch einmal nachgefragt bei Gudula Geuter in unserem Hauptstadtstudio. Frau Geuter, was dringt da nach draußen?
Es dringen mehrere Einzelmeldungen nach draußen. Die erste betrifft private Feiern in Gegenden mit stark steigenden Corona-Zahlen. Da soll man sich geeinigt haben, und zwar auf maximal 10 Teilnehmer, die da zugelassen sein sollen, und 2 Hausstände, aus denen diese 10 kommen. Darüber habe man sich geeinigt. Quelle dafür ist die Deutsche Presseagentur. Die dpa und die Bild-Zeitung berichten zweitens, dass man sich auf eine Sperrstunde in diesen Regionen mit stark steigenden Corona-Zahlen geeinigt habe von 23 Uhr. Das entspricht dem, was es zum Beispiel in Berlin jetzt schon gibt für die Gastronomie. Drittens, und das ist nur dieser eine dürre Satz, Bars und Clubs sollen unter diesen Umständen geschlossen werden. Der Grund für diese beiden letzten Maßnahmen ist eben die Sorge, dass bei Alkoholkonsum und mit zunehmend später Zeit Disziplin und Abstand sinken. Und darin steckt hinter all dem die vierte Nachricht, denn es war ja vom Kanzleramt nach der Beschlussvorlage offenbar angestrebt, dass die Grenze gesenkt werden sollte, nämlich von 50 auf 35 Neuerkrankte pro 100.000 Einwohner. Das ist offenbar nicht der Fall, denn all das, was ich eben aufgezählt habe, das soll nach diesen jetzt bekannt gewordenen Beschlüssen weiterhin bei der Grenze von 50 gelten. Das sind die ersten Maßnahmen. Wir werden tröpfchenweise weiteres heute Abend hören.
Hier mit Sicherheit im Deutschlandfunk. Aber die Informationen am Abend, die sind jetzt erstmal vorbei. Vielen Dank, Gudula Geuter, und vielen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Ich bin Philipp May. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.